Gott, der Herr, hat ein persönliches Wort für Sie heute Morgen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen miteinander singen, es geht der Herr des Tagesschein, 334, die Verse 1 bis 5. Wir wollen beten. Du lieber Vater, gib uns heute Morgen eine Stärkung im Glauben. Wir sind oft angefochten und müde, wir sind fragend und in Zweifel gekommen, aber da kannst du uns selbst wieder stark machen im Glauben. Du kannst uns sicheren Grund geben, damit wir unseren Weg fröhlich und ungehindert gehen können. Du kannst uns zurüsten, damit wir stehen in den Belastungen, die du uns auferlegt hast. Das ist uns leid, Herr, wenn unser Glaube schwankend und schwach wird. Darum rede heute Morgen mit jedem von uns und gib uns von dir eine ganz neue Kräftigung, eine ganz neue Aufrichtung. Du hast versprochen, dass du den glimmenden Docht nicht verlöschen lässt und nicht das flackernde Licht auslöschest. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Solche Leute können fröhlich singen, die dem Herrn vertrauen, wie es in dem Lied geheißen hat, die ihre Hand dem Vater hinstrecken, Herr, ich vertraue dir. Ich lese aus Psalm 33. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn preisen. Dankt dem Herrn mit Harfen. Lob singt ihm mit Psalter von 10 Saiten. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Jetzt kommt die Begründung, warum wir so fröhlich singen, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das zieht sich als Thema auch durch diesen Gottesdienst hindurch. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichten der Heidenrat und wehr den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig. Seines Herzens Gedanken für und für, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder, von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Wege. Einem König hilft nicht seine große Macht, ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen, und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, Er ist unsere Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Dass die jungen Leute uns so den Gottesdienst bereichern. 294 aus dem Lied Befiehl du deine Wege, die Verse 4, 5 und 8. 294, 4, 5 und 8. sind ja oft eine ganze Menge Dinge, die uns bekümmern, die wir nicht mehr zum Ende bringen. Und da ist das schon groß, wie das Paul Gerhard hier beschreibt. Wenn Sie wissen, was Gott will, dann können Sie stehen, obwohl Sie selber gar keine Kraft mehr in Ihren Knien haben. Was er sich vorgenommen, das bringt er zum Ziel. Das heißt an einem anderen Vers, das bringt er zum Stand und zum Wesen. Das wird greifbar und fassbar. Und das ist der Grund, dass Glaubende stehen, nicht weil sie Kraft haben, sondern weil der Herr bei seiner Sache bleibt. Ich habe heute nur wieder einen Satz ausgewählt und kurioserweise aus einem Predigtext, den wir erst neulich hatten, am Israelsonntag über Römer 11. Und da war ein Satz drin, mir so wichtig geworden, dass ich ihn damals ausgeklammert habe und gedacht habe, da muss man noch einmal drüber sprechen. Das ist so ein Faustpfand des Glaubens. Da kann man sich dran halten in den dunklen Stunden. Das ist eine Ermutigung für Verzweifelte, für Resignierte, für Depressive. Römer 11, Vers 29. Gottes Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. In der alten Luther-Übersetzung hieß es, Gottes Gaben und seine Berufung können ihn nicht gereuen. Herr, hilf uns zum Verstehen. Amen. Jetzt liegen wieder die Herbstnebel über unserem Land und die Autofahrer, die nachts unterwegs sein müssen, die fürchten diese Nebel. Das ist sehr riskant, wenn man über eine Landstraße oder die Autobahn fährt und dann kommen diese Nebelbänke. Dann sagen sie, man muss die Geschwindigkeit reduzieren. Aber so langsam, wie man eigentlich fahren müsste, fährt ja doch keiner. Sichtweiten unter 20 Meter, heißt es oft in den Verkehrsmeldungen. Wer kann denn mit solch einer Geschwindigkeit fahren? Da bleibt ein Risiko. Die Angst. Erinnern Sie sich, wo Sie auch mal gefahren sind, dann noch im Dunkeln, wo Sie gedacht haben, jetzt stelle ich am liebsten den Wagen hin, das ist zu gefährlich. Ich fahre ins Dunkel und wenn da wirklich ein Hindernis steht, vielleicht ineinander gefahrene Autos, ich pralle ja mittendrauf. Unheimlich, so ins Dunkel zu fahren, ohne dass man etwas sieht. Und so kommt vielen Menschen das Glauben vor. Die sagen, das kann ich doch nicht. So einfach in den Nebel hineingreifen. Ich kann doch mein Leben nicht Gott anvertrauen, sagen junge Leute. Ich bin überzeugt, dass es Gott gibt, aber ich sehe ihn nicht. Das ist mir viel zu gefährlich. Da weiß ich gar nicht, kommt da nicht ein Abgrund, in den ich falle? Ich kann doch mein Lebensschicksal nicht einfach blind an Gott binden. Das ist ein verbreiteter Gedanke heute, dass viele sagen, das ist doch ein Wagnis, ein Schritt ins Unbekannte. Nein, das ist völlig falsch. Das stimmt nicht. Das ist kein Schritt ins Unbekannte. Das stimmt, dass Sie Jesus nicht sehen können. Das ist nicht neu. Aber dort aus dieser Nebelbank hören Sie seine Stimme. Ganz klar, ganz verständlich. Und er ruft Sie und sagt, komm, fürchte dich nicht, ich bin da. Und er sagt, greif doch hinein. Die jungen Freunde gesungen haben, Herr, ich vertraue dir. Da, ich bin wirklich erfahrbar, hörst du mein Wort? Dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, aber ich fühle nichts. Ja, davon hat uns Jesus auch nichts versprochen, dass wir etwas fühlen. Er hat uns auch nie versprochen, dass wir etwas sehen. Es wäre töricht, sie würden stehen bleiben und sagen, aber Herr, ich habe noch keine Bestimmtheit in mir. Es steht nie etwas davon da, dass sie etwas Bestimmtes in sich fühlen. Jesus spricht nie von Empfindungen, die sie haben müssten. Er spricht von einem Schritt. Und immer wieder spricht er von diesem Schritt. Und ich kann nicht anders, als das Evangelium immer wieder dort so vor ihnen zu betonen, wie es Jesus selber gesagt hat, dass eben auf diesen einen Glaubensschritt alles ankommt. Ich höre sein Wort. Das ist das Einzige, was meinen Glauben nährt und stärkt. Dieses Wort wäre verwechselbar. Es klingt wie Menschenwort an mein Ohr. Aber ich kann es prüfen über meinem Gewissen. Und ich kann die Wahrheit dieses Wortes nachdenkend, noch einmal durchsinnen, ist das wirklich so, was er mir sagt? Und dann ruft er mich, ja, komm zu mir. Vertraue dich mir an, ich kenne dich. Leg dein Leben in meine Hand. Manche schrecken davor zurück und sagen, aber Herr, ich habe noch Probleme in meinem Leben. Ach, wenn Sie warten wollen, bis Sie Ihre Probleme bewältigt haben, das wird nicht gelingen. Kommen Sie zu ihm. Andere sagen, ich habe noch nicht genügend Erkenntnis. Wenn Sie warten, bis Sie genügend Erkenntnis haben, ich kann nicht warten, bis ich genügend Erkenntnis habe. Ich kann mich nur unfertig, unheilig und unrein ihm immer neu ausliefern. Er ruft mich und er sagt, das ist kein Abenteuer, sondern das ist der gewisseste Weg. Komm zu mir, vertraue dich mir an. Darüber will ich heute sprechen, dass sein Wort immer gültig ist, dass er uns gibt und dass er uns sagt. Aber da muss ich zuerst noch einmal über die nagenden Zweifel reden. Die Zweifel spielen in unserem Leben eine viel größere Rolle und die setzen unserem Glauben zu. Und dann sagen wir, das stimmt mit diesem Bild und der Nebelbank, dass ich da nicht hindurchgreifen kann und nicht sehe. Es wird heute sehr viel über Glaubenszweifel gesprochen. Ich meine, die schlimmsten Glaubenszweifel liegen gar nicht in den Gedanken. Die liegen gar nicht in unserer oft so eingebildeten großen Weisheit. Mir kommen die größten Zweifel immer wieder über meinem Leben. Kann ich denn noch einmal zu Gott hintreten? Hat er denn nicht schon längst seinen Bund mit mir aufgekündigt? Er hat doch schon so oft mir seine Vergebung zuteilwerden lassen. Und ich bin ein so untreuer Mensch. Ich liebe ihn ja gar nicht. Und dann verstoße ich sein Wort und dann lasse ich ihn links liegen und ich liebe die Dinge viel mehr als ihn. Hat Gott nicht die Geduld mit mir verloren? Hat er mich vielleicht nicht abgeschrieben? Und ich merke immer wieder, wenn Christen etwa in schweren Krankheiten leiden müssen, dass sie diese Frage ganz stark umtreibt. Hat mich Gott nicht abgeschrieben? Hat er mich nicht endlich fallen lassen? Es wäre ja sein gutes Recht, dass er mich aufgibt. Die schlimmsten Glaubenszweifel kommen nicht aus rationalen Gründen, sondern kommen über die Erfahrung der Sünde meines Lebens. Und dann nagt der Zweifel und ich höre die Botschaft, ich höre die Gottesworte. Dann kann es so schön sein wie im Bethesda, wo das noch an der Wand hängt. An einem schönen Spruche sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber da liegt ein Kranker drunter, der sagt, mir kann es doch nimmer gelten. Ich habe doch Gott so oft mit Füßen getreten. Das ist doch wirklich nicht mehr für mich. Reut es Gott nicht? Darüber will ich jetzt reden. Das ist der Zweifel. Kann es Gott nicht doch reuen, dass er mit mir einmal angefangen hat? Wenn er sich einen Frommeren geholt hätte, die Mutter Teresa vielleicht und den Franz von Assisi, aber doch nicht mich, der ich ihn schände und sein Gebot verdrehe. Die Geschichte der Christen ist eine fortwährende Anfechtung, wo die Gott berufen hat, Gott so viel Schande machen, dass da Gott nicht den ganzen Betrieb aufgibt, dass ihn das nicht schon lange reut und dass er sagt, ich will nichts mehr von denen wissen. Ich mache da nicht mehr weiter. Das ist die Anfechtung. Da draußen haben wir unseren Hof mal frisch geteert. Waren wir ganz glücklich, wie der fertig war. 4 Wochen später kam die TWS und riss alles wieder auf. Mich hat's gereut, wegen ein paar lumpigen Mark. Dachte ich, so macht man heute das Geld kaputt. Mich reut Geld. Reut das Gott nicht, wenn was viel Kostbares umsonst investiert war. Nicht Teer, nicht Straßenbelag, sondern wenn Gott seine Liebe umsonst in unserem Leben investiert hat. Das muss ihn doch reuen. Neulich sah ich im Garten eines Bekannten Tomaten hängen. Die ganze Staude war voller Tomaten, aber sie waren alle grasgrün. Dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht viel Mühe an diese Tomatenstauden gerückt hat. Dann sagt er, den ganzen Sommer über hat er sie gepflegt und gehegt, aber sie wurden nicht mehr rot. Die ganze Mühe war umsonst. Ich sage, reut's dich nicht? Oh, das reut mich schon. Bin morgens manchmal, erzählt er, früh aufgestanden vor der Arbeit, um noch im Garten zu arbeiten. Umsonst, es reut mich. Reut es Gott eigentlich nicht? Ein anderer, der hat sein Auto 7 Jahre und dann hat er sich überlegt, lohnt sich's noch ein Getriebe einzubauen? Dann hat er es einbauen lassen. 1600 Mark hat's gekostet. Und 3 Wochen später gab der Motor den Geist auf. Und dann muss er's doch zum Verschrotten tun, es reut ihn, ich habe noch so viel investiert. Ja, da frage ich mich, da muss es doch Gott auch reuen, Das muss ihm doch leid sein. Da hat er so viel gegeben für mich. Andere Leute hat er links liegen lassen. Er hat gehofft, wenn er mich holt, wenn er sie holt, da wird ihm zur Ehre etwas daraus kommen. Wir würden in seinen Geboten wandeln. Wir würden Licht und Salz für unsere Umgebung sein. Gott hat gedacht, das wäre ein Brückenkopf in unserer Nachbarschaft. Ach was, unsrethalben wurde der Name Gottes gelästert. Das ist mir eine Anfechtung. Reut es Gott nicht? Kann ich ihm wirklich noch vertrauen? Und da steht in der Bibel, doch. Das ist ein voller Widerspruch zu dem Wort, das wir hier haben. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es reut Gott. Es reute Gott, dass er Menschen gemacht hatte. Ich finde das so großartig, dass die Bibel kein Dogmenbuch ist, sondern dass die Bibel ein Buch des Lebens ist, wo man sieht, wie Gott das Kummer bereitet, wenn Menschen ihn verunehren und wenn Menschen ihn verlassen. Es reut Gott, da zerbricht schier das Herz bei Gott, da kommen alle seine Pläne durcheinander. Und er will doch nicht die Menschen verderben und er muss sie verderben. Wenn da noch einer so leichtfertig spricht, wie kann Gott ein lieber Gott sein? Und es reut ihn und es kann ihn doch gar nicht reuen und es darf ihn doch gar nicht reuen. Das Wort kommt ein zweites Mal vor. Der erste König Israels, Saul, war eingeführt und dann hat er Gottes Gebot wieder übertreten. Es reute Gott, dass er Saul zum König gemacht hatte. Und wenn ich das lese in meiner Bibel, dann will ich sagen, Herr, ich bin gar nichts mehr wert vor dir. Ich verstehe, dass du bei mir jetzt auch meinen Namen ausradierst aus dem Buch des Lebens. Ich bin's nicht mehr wert, dass du bei mir noch einmal anfängst. Und dann steht da, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Aber wie war's dann mit Saul? Und dann sagt Gott, und über Saul stand's dennoch bis zum Schluss seines Lebens. Ich habe ihn bis zu seiner Todesstunde die Hand hingestreckt. Gott ist nicht ein Mensch, dass es ihn gereuen könnte, dass er das aufkündigen könnte. Gott ist nicht so ein kleinkarierter Verwaltungsstellenleiter eines Pfarramts, das ihn reut, das bisschen Teer, das wieder neu draufgeschmiert werden muss. Gott reut das nicht. Gott investiert so viel an Liebe. Und wenn Sie das Bild der Tomatenstaude nehmen, dann hat Jesus dieses Bild genommen und ich will noch mal ein Jahr drum herum graben und noch einmal warten, ob er nicht Frucht bringt. Gott hat eine unsagbare Geduld mit Ihnen. Und das ist jetzt so wichtig. Für meinen Glauben habe ich einen festen Grund, auf dem ich gründe. Er zieht seine Liebe nicht von mir zurück. Seine Berufung steht. Er hat einmal meinen Namen gerufen. Ich bin ihm wichtig. Und das steht über unserem Leben. Ich darf ihm vertrauen, auch in dunkler Nacht. Auch wenn alles verloren erscheint, auch wenn meine Sünde gen Himmel schreit, auch wenn ich selber Gott nur Schande mache, er steht zu seiner Berufung. Weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Und ich hab dich lieb. So niedersetzt Jesus die Schwelle an, komm doch zu mir. Genau da an dieser Stelle denken Leute, das ist viel zu einfach, so, das ist viel zu leicht, da hinüberzugehen. Sie meinen, sie müssen zuerst vor Gott etwas leisten, etwas darbringen können. Der Schritt zum Glauben ist der Schritt zum Frieden, zur Gewissheit, komm. Der Schritt in die Nebelbank und die Stimme Jesu ist fest und er sagt, du kannst nicht betrogen werden, weil meine Berufung bleibt. Und red nicht dauernd von Saul, auch über Saul stand's fest. Und es hat mir gefallen, selbst über der Sünde des Sauls noch herrlicher mein Erbarmen zu machen, als ich den Hirtenjungen von Bethlehem berief. Gott kann über der Sünde des Menschen noch viel größer sein Erbarmen machen. Zweitens, da wackelt nichts. Ich musste also zuerst vom nagenden Zweifel noch einmal sprechen. Sie sollen nicht sagen, ich würde vom Zweifel nicht viel halten. Ich halte vom Zweifel wirklich nicht viel, der lähmt uns im Glauben, aber wir reden drüber. Und wenn manche denken, die Frommen haben keine Zweifel, die Frommen haben die schlimmsten Zweifel. Viel schlimmer als die Atheisten, die vor lauter Krips nicht glauben können. Die haben handfeste Zweifel an sich selbst. Und sie können glauben, weil Gottes Gaben und Berufung ihn nicht gereuen können. Da wackelt nichts. Samuel kam dann zu Saul und sagte ihm ein Wort, das müsste man eigentlich auswendig lernen. Ich habe mich gefreut, wie die jungen Leute ihre Liedtexte auswendig können. Die brauchen sie nicht mehr lernen, aber lernen sie Bibelworte, damit sie es wissen in der Anfechtung. Da sagt Samuel zu Saul, es war die letzte seelsorgerliche Unterredung mit ihm. Nochmal ein Zeichen, Gott wirft dich nicht einfach weg, aber Gott kann auch 5 nicht gerade sein lassen. Der lügt nicht, sagt er zu Saul, der Israels Ruhm ist und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Gott rechnet nicht und sagt, das war die Fehlinvestition mit Saul. Gott sagt nicht, da habe ich so viel Zeit dran gerückt an diesen Mann, den habe ich mir langsam aufgebaut und jetzt ist alles umsonst. Gott sagt, es reut mich nicht, nie war seine Liebe vergeblich. Wir würden als Menschen sagen, aber irren, kann doch jedem mal passieren. Wer hat sich nicht schon am Telefon verwählt und wir sind mal so tappig, dass uns so kleine Fehler unterlaufen und dass uns Irrtümer unterlaufen und dass wir uns täuschen in einem Menschen. Warum soll sich Gott nicht in einem Saul täuschen können? Und dann sagt Gott, nein, ich bin nicht ein Mensch, ich irre nicht. Sondern meine Berufung, die steht, ich will mit einem Menschen zum Ziel kommen. Da war einst der Prophet Biliam, der sollte ja dem Volk Israel fluchen. Und da war er von einem König gegen Geld gekauft, war bestochen worden. Und der Biliam war bereit, er war käuflich und sagt, das wäre gut und Geld kann ich immer brauchen. Und dann zog er aus, um Israel zu fluchen. Aber der Herr trat ihm entgegen und hindert ihn. Und da kommt dieses Wort, wo Biliam dann plötzlich nach dem Segen von Balak zur Rede gestellt wird. Warum segnest du Israel? Ich habe dich doch bezahlt, dass du fluchst. Dann sagt er, ich kann ja nicht gegen Gott angehen. Und wenn Gott mir das andere Wort gibt, dann muss ich Gott gehorsam sein. Gott ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereut. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Und das wurde mir im Glauben wichtig. Dann habe ich in meinem Glauben gewissen Grund zum Festhalten dran. Da sagt mir Gott, worauf ich mich verlassen kann. Er gibt mir sein Wort. Er lügt mich ja nicht an. Seine Gaben, das sind, im Griechischen steht da sein Charisma, seine Charismata. Seine Gnadengaben, die er mir einmal angeboten hat, die gelten unverbrüchlich. Sie gehen nicht auf eine Nebelbank zu. In ihrem Glauben haben sie gewissen Grund, ganz gewissen Grund. Wir haben gerade im Psalm 33 in der Schriftlesung gehört. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Von der Seite Gottes her wird sein Bund nicht in Frage gestellt. Und wenn sie ihn so oft geschmäht haben, steht heute Jesus da und sagt, fang an, mir zu vertrauen und mir zu glauben. Dein Leben wird im Lichte sein, nicht in der Nebelbank. Es ist kein Wagnis mit dem Glauben, das ist nicht wahr. Es ist ein gewisser Weg, das Glauben, weil ich den Grund habe, sein Wort. Das ist in der Bibel durchgängig, dass das Wort Jesu so genommen wird. Dann sagt Gott, dass er sogar einen gewissen Grund geben konnte. In Hebräer 6 heißt es, Gott wollte beweisen, dass sein Ratschluss nicht wankt. Darum hat er einen Eid hinzugetan. Das Schwören, das ist bei uns vor Gericht nötig, um eine Sache zu unterstreichen. Gott hat das noch einmal beschworen, dass er seine Güte nicht von uns abwendet. Und dann stehen Menschen da und zweifeln. Sie haben viel schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, ich weiß. Sie haben da mal einem Vertrauten sind auf die Nase gefallen und einer hat sie betrogen, der war es nicht wert. Ich weiß, wie viel man schon aufgesessen ist und wie nach der Wahl und vor der Wahl die Dinge oft ganz anders aussehen und wie in unserer ganzen Welt so viel Unwahrhaftigkeit herrscht. Aber bei Gott. Darum sind die Zweifel so böse, weil sie aus Gott einen Lügner machen. Und da tasten sie Gottes Ehre an. Er bleibt bei seiner Berufung. Seine Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Ich habe das nicht gerne, wenn man seine Glaubensgewissheit auf Sakramente gründet. Ich höre das nicht gerne, wenn man heute in Predigten sagt, aber ich bin doch getauft. Weil unser Taufen manchmal so viel von einem bürokratischen Vorgang in der Volkskirche an sich hat. Das hat Gott mir in der Taufe sagen wollen. Da ging es ums Wort. Und die Taufe hat ihre Kraft nur vom Wort her, nicht vom Wasser. Vom Wort. Und das Abendmahl hat seine Kraft nicht vom Wein und nicht vom Brot, sondern vom Wort. Dass Gott es mir sagt, für dich in den Tod gegeben, damit sie in den dunklen Stunden ihres Lebens nicht wanken, nicht abirren und nicht müde werden, sondern dass sie sagen, ich glaube dir und ich vertraue dir. Und Jesus hat es noch einmal bestätigt. Da gibt's gar keine Frage und kein Zweifel darf auf ihrer Seite mehr sein. Eher können Himmel und Erde vergehen. Es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Erdbeben in Algerien hin oder her. Meine Gnade kann gar nicht von dir wegweichen und kann nicht abgezogen werden, sei was wolle. Und wenn alle Menschen gegen sie reden, Gott weicht nicht von ihnen, er legt die Hand auf sie. Und das müssen sie wissen. Da spricht er ihnen zu. So treu ist er. Und die neue Übersetzung, die hier gebraucht ist, ist noch viel schöner. Sie sind unwiderruflich. Es ist gar nicht mehr möglich, dies einer Revision zu unterziehen, weil Gott bei seiner Treue bleibt. Da bin ich beim letzten Punkt. Darum ist Glaube gewiss, muss gewiss sein. Das ist eine tödliche Not heute unter den evangelischen Christen, wenn man sich umhört und fragt, bist du gewiss in deinem Glauben? Dann sagen die, gewiss, ich würde das nicht sagen. Manche sind so nett unter unseren Predigthören, die denken immer wieder, das sei so eben doch vielleicht von mir nur eine Einseitigkeit. Und das sei nicht biblisch. Ich nötige sie, das über ihrer Bibel noch einmal durchzuprüfen, ob das nur eine Schiffbuchlehre ist oder ob das vom Wort Gottes kommt, mit der Gewissheit des Glaubens. Jesus will nicht, dass wir schwanken. Er will nicht, dass wir sagen, ich hoffe, Herr, aber gewiss bin ich nicht. So wenig wie meine Frau und ich an der Liebe zweifeln sollen. Wir haben den Bund miteinander. So will Jesus das Verhältnis mit ihm in einem festen Bund wissen. Er will, dass sie Ja dazu sagen. Er will nicht, dass sie dauernd hin und her geworfen sind in der Angst. Natürlich geschehen schwere Dinge, die sie aus der Bahn werfen wollen. Aber dass sie dann ruhig, fröhlich sagen können, Herr, ich vertraue dir. Auch dann, wenn es ganz dunkel um mich wird, wenn ich nichts mehr sehe und nichts mehr fühle, dann habe ich noch dein Wort. Und was du dir vorgenommen und was du haben willst, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Ich bin gewiss, ganz gewiss, nicht weil ich die Kraft in mir habe, sondern weil dein Wort wahr ist. Und ich kann doch dein Wort nicht bezweifeln. Du bist doch nicht ein Mensch. Du kannst doch dein Wort nicht einer Revision unterziehen. Dein Wort ist doch unwiderruflich. Und deine Gaben, was sind denn deine Gaben? Deine Liebe, die wir erfahren haben in schweren Stunden, deine Durchhilfen. Aber die größte Gnadengabe, die wir empfangen haben, ist doch der Tod Jesu, der für mich ans Kreuz ging, gelitten hat für mich, damit ich seiner Liebe gewiss bin. Was soll ich jetzt noch zweifeln? Können Sie noch zweifeln? Können Sie unterm Kreuz stehen und sagen, Herr, ich kann nicht glauben. Er gibt Ihnen jedes Faustpfand, das Sie brauchen. Faustpfänder des Glaubens für die Krisenstunden Ihres Lebens. Ausgesprochen, glaube mir, komm, vertrau dich mir an. Jesus hat nicht gesagt, du brauchst eine bestimmte Füllung Heiligen Geistes, um glauben zu können. Er hat nicht gesagt, du brauchst so und so viel Erkenntnis. Er hat nicht gesagt, du brauchst diese und jene Heiligkeit in deinem Lebenswandel. Aber er hat gesagt, glaube. Glaube heißt, ihm Ja sagen. Sagen, Herr, danke, dass das mir gilt. Ich nehme das für mich und vielen Dank, dass du mich angenommen hast und dass ich berufen bin. Und dann fängt ein fröhliches Singen an und ein Loben und dann geht man durchs finstere Tal. Was tut's? Der Herr ist doch da, der mich trägt und da kann gar nichts mehr geschehen, weil von seiner Seite der Bund fest besteht, selbst wenn er von meiner Seite gar nicht treu gehalten wird. Du hältst mich. Das könnte ja einen lässig machen. Ich glaube nicht. Wer einmal Gott so tief ins Herz geschaut hat, der ist bewegt. Bewegt viel tiefer und viel größer als mit einem hochheiligen Willensentschluss. Da sagt Herr, ich will nur noch dir gehören und nur noch dir dienen. Ach Herr, lass deine Todespein an mir nicht vergeben sein. Amen. Und nun singen wir die Verse aus dem Lied Lobe den Herrn, o meine Seele, die davon reden, dass Gott seinen Bund hält. Das ist dieser eine Vers von Johann Job, den wir nur im württembergischen Gesangbuch haben, deshalb 4a, 3, 4 und 4a.
Wir wollen beten. Herr, wir stehen so oft auf Distanz zu dir. Wir kommen uns vor, wie wenn wir deine Jünger wären und zweifeln an deinen Zusagen. Wir meinen, das gelte dann nicht mehr in den Krisenstunden. Da wird uns die Not so groß und stellt alles andere in Frage. Da meinen wir, dein Arm wäre zu kurz und du könntest nicht mehr helfen. Wir meinen, du hättest dich verborgen und wärest abwesend. Dabei ist dein ganzes Herz entbrannt. Du hast uns das Faustpfand deines Wortes gegeben und du kannst nicht lügen. Du bist nicht ein Mensch. Du bist nicht wie wir. Du redest nicht so viel Nichtiges. Dein Wort ist wahr und wird sich erfüllen. Wir danken dir für diesen kostbaren Schatz deines Wortes. Und wir möchten dich bitten, dass in unserem Leben und im Leben aller Christen wieder ganz neu die Zuverlässigkeit deines Wortes entdeckt wird. Dass Menschen gewiss werden können, nicht weil sie mit ihren Gedanken durchsehen, sondern weil dein Wort es spricht und weil man deinem Wort glauben kann. Und weil unser Glaube auf deinem Wort ruht, auf nichts anderes, nicht auf Gedanken und Meinungen, sondern auf deinen Zusagen. Bewähre das jetzt auch bei denen, die im Leiden sind, bei denen in unserer Gemeinde, die du in harte Prüfungen stellst. Wir möchten dich auch bitten, dass das Wort, das wir verkündigen, aufgeht, dass es Frucht bringt, dass es unsere Konfirmanden verstehen, die Kinder drüben in der Kinderkirche, unsere Nachbarn und Bekannten. Du weißt auch um alle unsere missionarischen Bemühungen, auch alles, was wir tun in Evangelisation, im Besuchen, im Reden mit Menschen. Wir können doch Menschen nicht überzeugen, wenn du nicht dein Wort so ins Gewissen der Menschen dringen lässt, dass sie getroffen werden von deinem Wort und an dich gläubig werden. Wir bringen dir heute auch alle Nöte der Welt, die uns bedrücken, der Unfriede, die ganzen Weltmächte, die gegeneinander stehen und die vielen Menschen, die leiden und Not haben. Wir wissen nicht, wie den Nöten zu steuern ist, aber du bist der Herr und deine Liebe gilt dieser Welt. Gebrauche du uns als deine Zeugen hier mitten in der Welt und zeig uns, was wir tun können. Segne die kleinen Zeichen, die wir tun wollen, damit sie nicht umsonst sind, sondern damit sie Frucht bringen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir vom Lied 511, den fünften Vers. Unsere liebe Frau Ludwig ist nicht schuld an dem Aufstecken. Das ist meine Handschrift im Liederbüchlein. Die kann bloß meine Frau lesen. Das ist also üblich. 511 heißt das, den letzten Vers. Gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst. 511, Vers 5. Mittag laden wir alle ab 65 Jahren ein zu einem Zusammensein mit dieser älteren Generation. Ich will auch die aus dem Gottesdienst einladen. Das freut uns, wenn Sie mit daran teilnehmen. Wir haben für Sie schon das eingeplant und würden uns freuen, wenn Sie es ermöglichen könnten. Das ist nicht auf unsere Parochiegrenzen eingeengt. Wir freuen uns über die Begegnung mit Ihnen. Um 15 Uhr heute Nachmittag. Auch wenn Sie gerade einen Gast hier haben, Ihre Mutter oder was weiß ich, und sie wollte gerne kommen, wir freuen uns sehr darüber. Wenn ich die Kirchengemeinderäte bitten dürfte, nachher kurz zurückzubleiben. Wir haben eine Aktion, ja, da gibt es so eine gute Zeitschrift, die heißt Denkanstöße, eine missionarische Zeitschrift herausgebracht vom Gnadauer Verband. Gut gemacht, Bildmaterial. Das ist diese Zeitschrift, die auch in den Intercity-Zügen einen Monat lang aushing, wer es dort gesehen hat. Sehr gut gemacht, um Menschen abzuholen. Seite 2, eine Darstellung des Stürmers bei Eintracht Frankfurt von Chabum und so Sachen. Und dann geht das weiter, Beiträge von Konrad Eisler und immer gute Bilder dazu. Und wir haben uns überlegt, wie wir die Zeitschrift richtig einsetzen können. Wenn wir die bloß so verteilen in den Briefkästen, das wäre zu schade um den Preis. Und wir haben uns dann in einem kleineren Kreis überlegt, das Wirksamste wäre, wir würden in einer Aktion in alle Wartezimmer von Ärzten oder wo es so Wartezimmer noch gibt, die Illustrierte bringen und einfach darum bitten, ob man die nicht da liegen lassen dürfte. Wir haben deshalb auch keinen Stempel drin, nicht das heißt, die Ludwig-Hofacker-Gemeinde wirbt woanders oder so. Wir haben einfach dieses Zeugnis von Jesus, das ist für Katholiken und Evangelische genauso wichtig. Und wir haben jetzt das so gedacht, damit das ohne großen Aufwand läuft. Sie haben in Ihrer Nähe ja vielleicht ein paar Zahnärzte oder so, sagen, da wäre es doch möglich. Da könnte man es unter bei einem Friseur. Ideal. Wenn Sie es dort drum bitten, dürfte das nicht dort liegen bleiben. Wir haben im unteren Saal jetzt drüben 2, die haben einen Stadtplan. Und Sie sagen einfach bloß, ich mache die und die Straße. Und dann wird das mit dem Filzstift durchgestrichen und schon ist das erledigt. Dann brauchen wir gar nicht viel notieren und keine große Buchhaltung. Dann wissen Sie schon, ob da schon einer war. Sonst ist das ja auch ärgerlich. Sie kommen wohin und da war schon einer. Darum im unteren Saal, Sie können sagen, ich mache die und die Straße bei mir in der Nähe. Und dann sind wir Ihnen dankbar. Besonders in der Innenstadt scheint mir viel zu sein. Königstraße, Kronprinzstraße und so weiter. Vielleicht können Sie in den nächsten 3 Wochen sich da eine Aufgabe machen. Manche sagen, ich kann das nicht mit dem Wort, ich kann nur mit meinen Füßen was tun. Das ist eine Aufgabe, da müssen Sie nicht predigen. Da müssen Sie bloß fragen, wären Sie so nett, ich komme von der evangelischen Kirche, dürfte man das nicht im Wartezimmer liegen lassen. Wenn Sie dann einfach da drüben mitnehmen, nehmen Sie einen Stoß mit, was Sie übrig haben, können Sie wieder zurückgeben. Das dürfen Sie natürlich gern auch über die Stadtgrenzen hinaus ausweiten. Ich freue mich, wenn wir hier etwas tun und wenn Sie dann in den nächsten Tagen noch ein Gebet dran denken, ob da Gott nicht einen Menschen ansprechen kann. Am Mittwoch treffen sich die Bazarhelfer um 15 Uhr im unteren Saal. Am nächsten Samstag ist wieder so ein Zusammensein für Leute, die Anleitung suchen in Stille und stille Zeit. Das ist ja heute eine Not, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt. Da haben einige das schon einmal gemacht mit unserem Studienrat Illermann zusammen. Er hat Anleitung gegeben, ein Wort, über das man nachdenken kann, wie man das tun kann in der Stille. Da möchte ich dazu einladen, alle Leute, die dafür dankbar wären, im Gemeindehaus Samstag 8 bis 12.30 Uhr. Am nächsten Mittwoch haben wir eine Floristin hier, die Frau Dippon, eine begabte Floristin, die hat neulich so ein wunderbares Gesteck uns da drüben gemacht im Gemeindehaus für den Empfang. Und die gibt uns Anregungen, wie man mit Naturmaterialien trocken und frisch die Wohnung schmücken kann. Mittwoch um 20 Uhr. Schade, steht nicht im Notizenzettel, aber ich sag's heute. Dann wissen Sie, Mittwoch 20 Uhr im unteren Saal. Sind alle dazu eingeladen, nicht bloß Frauen. Männer können manchmal sowas auch ganz gut machen. Jetzt habe ich hoffentlich nichts mehr vergessen. Unser Opfer heute ist wieder für dieses theologische Seminar in Bangui bestimmt. Ich habe auf Ihre Plätze das auslegen lassen, unseren neuen Prospekt von Hilfe für Brüder. Da sehen Sie innen einen Teil der Studenten von Bangui. Das ist ein hochgraduiertes Seminar für Führungskräfte, die später wieder selber Bibelschulen und etwa Schulen leiten sollen, wo Katecheten und so weiter ausgebildet werden in Afrika. Und das, was der Evangelischen Allianz dort so wichtig ist, Boten Jesu, die in dieser Verwirrung, auch die in Afrika in den Kirchen herrscht, nicht durch politische Aktionen einseitig verdreht sind, sondern das Evangelium Jesu, getreu der Heiligen Schrift, weitertragen in ihren Kirchen. Das ist das Große, dass das mit vielen Kirchen zusammen geschieht. Dieser alttestamentliche Professor, der hier auch im Bild drauf ist von der Kirche von Sair, dieser großen evangelischen Kirche von Sair, Professor des Alten Testamentes. Das ist schön, dass das über die Kirchenverbände hinweg möglich ist, ähnlich wie das Albrecht-Bengelhaus in Tübingen, einen Beitrag zu tun in der Zeit theologischer Verwirrung. Wir wollen dafür opfern für ein Studentenhaus, das dort gebaut werden soll. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.